Eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Das Handwerkszeug, könnte man sagen, einer Führungsperson ist Kommunikation. Wir wissen aus der Kommunikationstheorie, und da gibt es nichts dran zu rütteln, die Beziehungsebene bestimmt aber immer den Inhaltsaspekt. Immer. Das Problem häufig ist, dass wir halt Störungen in Unternehmen erzeugen, weil wir nicht wach genug sind für die Beziehungsebene. Ist bei Speaking auch so.
Mein heutiger Gast ist Frank Asmus. Er ist der führende Keynote-Speaker-Coach in Deutschland und betreut Kunden wie Apple, BMW, Coca-Cola, Zalando und ich könnte jetzt noch viele weitere vorlesen. Genau dabei, wie kriegt man Keynotes, also Präsentationen, so auf den Punkt, dass es die Leute inspiriert, motiviert und absolut abholt. Und so coacht er heute verschiedene Führungspersonen, Vorstände, CEOs, aber auch die ganz normale Führungskraft dabei, wie sie eben strategisch und authentisch kommunizieren können. Und dadurch letztendlich erfolgreicher werden. Das heißt, mit Frank Asmus habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, wie man die Prinzipien der strategischen Kommunikation dafür nutzen kann, um mit dem Rauchen aufzuhören und wie es uns gelingen kann, Applaus und richtig Standing Ovations nach einer Keynote zu bekommen. Viel Spaß mit dieser Folge mit Frank Asmus, wo es unterm Strich um das Thema Kommunikation, authentische und strategische Kommunikation geht.
Ich bin Deborah Kasch, CEO von Persolog, Keynote-Speakerin und Mutter. Und du hörst unterm Strich.
Frank, du bist ja jemand, der mit den erfolgreichen, möchte ich mal sagen, Menschen unserer Welt arbeitet, ne? Sowohl in Deutschland, aber auch international. Also mit CEOs, mit Speakern, mit irgendwelchen Menschen, die in unserer Welt als erfolgreich gelten. Kann man schon so zusammenfassen, ne? Du bist ja Speaker-Coach, ja, aber auch eben CEO-Coach. Also alles, wo es irgendwie um Keynotes, Präsentationen und so weiter geht. Und was mich interessiert, ist die Frage, du kriegst ja so viele erfolgreiche Menschen mit. Was ist denn für dich eigentlich Erfolg?
Wow, das ist eine gute Frage. Also, es gibt natürlich, klar, es gibt den äußeren Erfolg, du willst eine Goldmedaille und dann kriegst du sie. Dann hast du natürlich Erfolg gehabt, ja. Das wird ja
bei Sportlern in der Regel, zum Beispiel.
Bitte?
Mit Sportlern arbeitest du ja auch.
Genau, ja. Aber ich habe jetzt letztes Jahr einen weltberühmten Fußballspieler, ich glaube, hat es dir auch mal kurz gesagt, ne? Ich darf nicht sagen, wer es ist, so muss ich 50.000 Euro bezahlen. Und jedes Mal, wenn ich sage, vor allen Dingen, das wird teuer, gecoacht. Und natürlich, für ihn ist Erfolg, zum Beispiel die Weltmeisterschaft zu gewinnen oder die Champions League zu gewinnen, ist bei ihm Erfolg. Aber wenn wir jetzt mal ihn nehmen, weil er macht es nämlich recht gut, würde ich sagen, sogar sehr, sehr gut. Für ihn ist aber eben auch Erfolg, gute Beziehungen zu haben. Ne? Also insbesondere so seine Familie, aber auch die erweiterte Familie ist ihm alles extrem wichtig. Oder sogar bei ihm ist es auch so, dass er eben gute Beziehungen haben will, auch in diesem Umfeld, wo er herkommt, also diese Region, wo er herkommt, darf ich natürlich jetzt nicht sagen, ne? Also bei ihm geht es deutlich über diesen äußeren Erfolg der Gewinn der Weltmeisterschaft hinaus, sondern es sind eben gelungene Beziehungen eigentlich, was er als erfolgreich definiert. Und das ist natürlich klug aus dem Blickwinkel der Psychologie. Und das sehe ich eigentlich fast überall. Also dieser alte Spruch, weißt du, hinter jedem Mann steht eine Erfolg oder eine starke Frau und andersrum in der Regel eben auch, das sehe ich fast immer. Also diese einsamen Wölfe, die gibt es zwar schon, die in der Welt dann irgendwo sitzen und dann getrennt, aber eben von der Familie, die sie dann halt doch haben, aber sie haben halt diese Familie. Ne? Also ich müsste mich jetzt wirklich anstrengen, ob mir jetzt ein wirklich sehr erfolgreicher CEO oder eine sehr erfolgreiche CEO einfällt, die keine Familie hat. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, mir fällt gerade keiner ein. Ja?
Also das ist ja schon so ein Vorurteil, ne? Also ja, ich finde oft schon so ein Vorurteil, als Menschen, die erfolgreich sind, die achten nur aufs Geld oder achten nur auf keine Ahnung was. Und ja, du sagst ja im Prinzip gerade genau das Gegenteil.
Totales Gegenteil, ja. Also auch jetzt hier in Deutschland, die ich auch wirklich nahe kenne, die haben alle ihre Familien, alle. Oder sie sind so jung und wissen, wie wichtig die Beziehungen zu Freunden sind oder zur Partnerin oder zum Partner und haben eigentlich auch schon das Target, das Ziel, also die Vision einer schönen Familie. Ja, klar, ja, natürlich. Mhm. Und darüber hinaus, was ist für mich Erfolg? Klar, Darüber hinaus, ich denke das ja häufig in so Ebenen, also so eben äußere Erfolg, Beziehungen, aber letztendlich auch, und darüber konnte man ja früher nicht offen sprechen, sonst hätte man womöglich in der Wirtschaft nicht arbeiten können, aber ich rechne dazu eben auch Spiritualität, ne? Die Welt ist so herausfordernd geworden, dass letztendlich es schwer wird, wenn man nicht für sich da drin Sinn findet in dem, was da passiert. Oder, weißt du? Also das ist ja auch wirklich herausfordernd. Ja? Das ist so ein Aufruhr, wie die Welt ist. Also das ist für mich eigentlich auch Erfolg, so eine gewisse Bewusstheit, auch wenn man jetzt mal das Thema Spiritualität nicht nehmen, sondern eine gewisse Bewusstheit, was eigentlich Leben ist, das würde ich auch als Erfolg definieren.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass der Beruf, den du ausübst, oder zumindest die Menschen, die du coachst, ist ja momentan so ein Beruf, der sehr attraktiv zu sein scheint. Es gibt, wenn man das Internet aufmacht, ich weiß nicht, wie viele Speaker-Ausbildungen angeboten werden und Sachen, die gemacht werden. Das heißt, es ist ein super attraktiver Beruf irgendwie für Menschen. Was glaubst du, woran das liegt, dass so viele Menschen, die vielleicht auch aus dem Trainings- oder Coaching-Business kommen, einfach diesen Schritt zum Speaker gehen wollen? Weil wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückgehe, ne, also du machst das seit über 30 Jahren, waren ja neben Vorständen und Co., die dich gebucht haben, wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen, die man als Speaker bezeichnen würde, oder? Oder habe ich da völlig falschen Eindruck?
Ja, ich sehe da wahrscheinlich so jetzt auf ad hoc zwei Bereiche. Der eine Bereich, als ich war ja auch 10 Jahre Schauspiellehrer, ne? Neben dem Regisseur her war ich ja auch Schauspiellehrer. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich müssen alle auf eine Schauspielschule, und zwar auf unsere. Warum? Weil natürlich die Auseinandersetzung mit sich selber und auf die Bühne gehen, was ja in der Antike schon losging, das waren zwar nur Männer, ich weiß schon, bei den Bürgern in Athen, ja, aber jeder sollte da Public Speaking können, weil als Mensch in einer Demokratie einzustehen für deine Ideen und die auch zu erklären, ja, die rüberzubringen, das war halt eine wichtige Sache bei den Bürgern. Und darüber hinaus, wie ich ja damals schon, du weißt es von mir, vor 15 Jahren gesagt habe, Public Speaking ist Persönlichkeitsentwicklung. Warum? Weil du musst dich selber klären, du musst also sozusagen über den Schatten gehen und dich stellen, dich zeigen, ja, was ja heute auch immer noch herausfordernd ist. Deswegen sind wir ja vorm Auftritt nervös, ja, 16.000 Leute, du läufst raus. Ja, das ist, aber es ist eben, wenn du das als Persönlichkeitsentwicklung siehst, ist es auch so wunderschön, das weißt du ja auch. Ja, du entfaltest dich da drin wunderbarerweise, wie ideal ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch im Theater auf der Bühne. Deswegen habe ich damals eben gedacht, als Schauspiellehrer, eigentlich müssten eigentlich alle auf die Schauspielschule. aber natürlich ist es schwer, damit Geld zu verdienen mit der Schauspielschule, ja. Und es kommt, oder als Schauspieler oder Schauspielerin, und es ist immer schwerer geworden. Und jetzt die andere Seite ist eben, viele erhoffen sich da auch vielleicht noch, jetzt nehme ich immer mal Erfolg, ein erfolgreiches Business, ein leichtes, erfolgreiches Business, ja, ist ja nicht rechtlich geschützt. Nein, ich kenne jetzt niemanden, der wie ich 4 Jahre das auch studiert hat, weißt du, so, man kann das ja mal kurz hinschreiben, ja, Top-Speaker und Speaker-Coach. Ja, weil da ist Geld zu verdienen im Augenblick. Die Leute wollen sich da weiterentwickeln, was Public Speaking ist. Durch die digitalen Medien kann man da sehr schnell sichtbar werden, auch durch Anzeigen beispielsweise. Und es ist für Klienten oder Klientinnen oder beziehungsweise Kunden ganz schwer zu durchschauen, wer hat wirklich Proof und wer hat nicht Proof. Weil durch dieses Einkaufen auch auf diese Bühne hast du ja dann schnell Fotos und so weiter, ne, die dann auch so der Nachweis oder Proof sein könnten. Ich stehe auf Bühnen selber als Speaker Coach. Aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sieht man, wenn du wirklich, wenn jemand postet und viel postet, vielleicht 2-mal die Woche, da siehst du eigentlich, wie oft steht er oder sie auf einer Firmenbühne. Und dann weißt du, wie oft er oder sie in Wirklichkeit als Speaker oder Speakerin unterwegs ist. Und dann kannst du überlegen, okay, will ich das professionell machen? Dann würde ich immer raten, geh zu jemandem, der es eben auch wirklich professionell macht. Ja? Weil die Täuschung da draußen im Markt, habe ich vor kurzem auch mal ein Reel drüber gemacht, die Täuschung da draußen im Markt ist groß. Ja? Also in dem Reel habe ich gesagt, ich habe es ein bisschen abgewandelt, wenn jemand sagt, 4.000 Auftritte, ja, und als Posaunist hast du vielleicht 4.000 Auftritte, da hast du bestimmt auch was gelernt über, aber vielleicht hast du was nicht gelernt über, womöglich über Speaking und vor allen Dingen auch über die Szene, also über, wie geht das überhaupt, wie kommt man auf diese Bühnen und so weiter, ne? Also, ich glaube, diese beiden Dinge sind's. Es ist die, finde ich, richtig eingeschätzte Idee, Da kann ich mich entfalten. Es ist wunderschön. Mhm. Und ich kann da womöglich auch wichtige Botschaften teilen, die die Welt von mir hören sollte. Ja, ist ja auch so. Du kriegst da große Sichtbarkeit. Und das andere ist, oh, ich könnte damit aber auch ein geiles Business aufbauen.
Jetzt arbeitest du ja mit ganz vielen Menschen. Ne? Du hast ja mit mir zum Beispiel hast auch gearbeitet. Ein Glück. Sonst wäre es heute ein bisschen schlechter, glaube ich.
Großartig, finde ich, ja.
Was sind denn so die größten oder typischen Fehler, die dir begegnen bei Menschen, die auf einer Bühne stehen? Also die versuchen, eine Keynote zu machen oder eine Keynote machen?
Der größte Fehler, wenn man auf der Bühne steht, gute Frage. Also in einer idealen Welt, wo du mit dir tief verbunden bist und aus der Intuition, Inspiration und Imagination heraussprichst mit klarer Absicht, brauchst du kein Handwerk. Weil alles ist stimmig, ja, du sprichst aus dem Herzen, I have a dream, ja, sozusagen. Ja. Und dazu, da inspirierst du eben auch die Menschen und holst sie ab. Aber dieses I have a dream ist tatsächlich auch beim Martin Luther ein Modul gewesen aus anderen Reden, das, was er immer wieder gehalten hat. Ja. Also es ist wie bei allem, Erfahrung bzw. eine gute Erfahrung, macht dann die Fähigkeit, als Speaker oder Speakerin auf der Bühne wirklich Menschen zu gewinnen, emotional zu gewinnen. Und so war es bei ihm auch. Also Martin Luther King hat wahnsinnig viel Erfahrung als Pastor gehabt, als Redner gehabt. Und dann kannst du in so einem Moment womöglich auch, was du dir gedacht hast, loslassen und auf ein Modul zurückgreifen. Ne? Also erzähl ihm von deinem Traum. Und dann ist er geswitcht, weil ihm jemand das gesagt hat. Ja? Dann ist er geswitcht und hat aus dem Herzen gesprochen. Das ist natürlich Beste. Ja. Aber ich würde sagen, der größte Fehler, könnte man also sagen, ist Nummer eins, nicht aus dem Herzen und Nummer zwei, kein Handwerk. Darum würde ich es vielleicht sagen.
Was ist Handwerk aus deiner Sicht?
Das ist beim Schauspieler, bei der Schauspielerin eben auch. Also fangen wir mal ganz vorne an. Also die eine Sache ist, eine gute Struktur ist extrem hilfreich, wie du ja weißt. Ja? Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, und das tust du ja, Deborah, das weiß ich ja, klick, natürlich, wenn die Struktur auch eine Dramaturgie ist, wie bei Film und Theater, ist es noch besser. Was ist der Unterschied? Eine Struktur ergibt erstmal nur Klarheit. Aber die Klarheit ist extrem wichtig, damit du dich entfalten kannst und damit du auch verstanden wirst. Wenn du aber noch einen Schritt weiter gehst und die Struktur wird zur Dramaturgie, da geht es eben emotional hoch, runter, links, rechts. Es wird einfach noch viel, viel spannender für dich selber, aber eben auch für die Leute. Also das bedeutet eben auch Handwerk, Wissen über Strukturen, Wissen über Dramaturgie, dann die Fähigkeit, mit diesem Wissen auch wirklich eine Keynote bauen zu können. Ja. Also dann können wir da gerne auch noch einsteigen, tiefer, wenn du möchtest. Und der zweite Faktor ist natürlich dann im Theater und Film auch dann die inszenatorischen Aspekte. Ja, auch das ist Handwerk, weil du kommunizierst immer, deine Kleidung kommuniziert, habe ich gerade einen Reel drüber gemacht, ne? Dein alles kommuniziert und gerade, du weißt es ja, Populisten sind Meister der Inszenierung auch immer. Die haben gute Dramaturgien, ja, sehr herausragende gute Dramaturgien, kognitionspsychologisch gesprochen, aber sie sind auch Meister und Meisterin der Inszenierung. Ist einfach so, oder? Sie bemühen sich immer um Inszenierung. Und das Dritte ist eben, naja, eben diese Übung, die man braucht. Und das kann man natürlich abkürzen oder auch für besondere Anlässe da tiefer einsteigen durch Proben. Ne? Im Theater proben wir, beim Film bestimmte Szenen auch. Und jetzt, nehmen wir jetzt mal das Greater Festival, also fast alle, die ich kenne, die auf die große Bühne gehen oder die mittleren Bühnen auch, proben. Bei den kleinen Bühnen sowieso alle. Weißt du? So, es sind wirklich absolute Ausnahmen, wenn jemand wirklich fast unvorbereitet auf die Bühne geht. Ich habe es mal erlebt, weil am Tag vorher gab es so ein Speaker-Treffen, so eine Mastermind, und da war ein Unternehmer und der hat gesagt, ich gehe morgen auf die große Bühne. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, ich habe eine Idee. Und wie findest du die? Ja, dann hat er mir diese Idee erzählt. Bitte?
Die Nerven brauchst du erstmal, nicht?
Die Nerven brauchst du erstmal, genau. Jetzt müssen wir erstens sagen, er ist sehr geübt und war geübt im Public Speaking. Vor seinem Team, ne? Auch vor der Öffentlichkeit, ist der eine Faktor. Das zweite ist, beim Brenner Festival, er wollte da eigentlich nicht so viel strategisch für sich sozusagen, ja, sondern letztendlich diese eine Botschaft teilen. Und das Dritte ist, er hat dann eine persönliche Geschichte von seinem Vater und sich erzählt. Und da war er natürlich tief im Content drin, er hat sie erlebt. Ne? Und sowas funktioniert dann ad hoc recht gut, wenn du einfach eine Geschichte erzählst. Und er war dann auch deutlich kürzer, aber es war ja egal. Also kürzer machen kannst du ja immer. Aber ja. Das ist die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist. Und die andere Seite ist die, dass ich auch Leute eben begleitet habe. Ich denke jetzt an einen Herrn, den ich jetzt mal nicht nenne. Der hat sich jetzt insgesamt auf diese Rede über 2 Jahre sich vorbereitet gehabt. Und da gab es, also er hat die schon mal gehalten beim Greta Festival auf der kleinen Bühne. Und dann hat er nochmal dran weitergearbeitet. Und dann ist er auf die große Bühne und es gab Standing Ovations und Zugaberufe. Ja, das war das erste Mal, dass ich das erlebt hatte, dass auf der großen Bühne. Ja, genau, du weißt es.
Also, ja, es war unfassbar. Das war unfassbar. Ich habe es auch noch nie erlebt. Also ich habe wirklich gedacht, ich war tatsächlich in der VIP-Area hinten und hatte da meinen kleinen Sohn, da war mein kleiner Sohn gerade geboren, aber ich hatte einen Auftritt da und hatte den dabei und habe den gerade gestillt und dann ging es wirklich los. Deswegen werde ich es auch nie vergessen. Es ging los, ne? Und wir dachten, ist Tobi Beck oder wer ist jetzt gerade dran? Und dann war es jemand, den ich noch nie gehört hatte, den Namen. Ne? Es war völlig abgefahren. Also ich habe sowas noch nie erlebt.
Ja, naja, eben, und diese professionellen Speaker, die das eben sehr gut machen, du hast eben gerade Tobi erwähnt, Tobi ist mit Sicherheit, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ist ganz andere Frage, aber er ist mit Sicherheit von den Fähigkeiten, vom Handwerk her, der beste Motivational Speaker in Deutschland, würde ich sagen. Ja. Mhm. Aber der hat es auch noch nicht geschafft, dass die Leute gerufen haben, Zugabe, Zugabe, die hat es nicht geschafft. Und der andere, ja, der hat durch viel, viel Fleiß, sehr gute Probenarbeit, und weil er aus dem Herzen herausgesprochen hat, es geschafft, die Leute so zu erreichen. Wahnsinn.
Würdest du sagen, jeder kann sowas erreichen?
Ja, es sind ja auch immer auch Zufälle. Weißt du, das finde ich ja so schön, auch Schulz von Thun, der Hamburger Kommunikationspsychologe, den ich ja sehr schätze, hat schon vor vielen Jahren mal so den Begriff der Stimmigkeit ins Spiel gebracht. Also stimmige Kommunikation aus seiner Sicht ist eigentlich der höchststehende Begriff in der Kommunikationsstimmigkeit und hat 3 Faktoren. Das erste ist Authentizität, ja. Das zweite ist der gelungene Adressatenbezug, dass es bei den Adressaten auch gerade so richtig verfängt. Und das dritte ist in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation. Und natürlich bemühen wir uns, Deborah, du und ich als Speaker und professionelle Speakerin, das Publikum immer genau in die Empfindung zu bekommen, zu wissen, welche Bedürfnisse sind im Raum. Und aber weißt du, der Kontext war auch jetzt in diesem Fall so, dass die Leute schon so geöffnet waren, schon so in der Energie waren, dass sie so bereit waren, da abzugehen für diese Inhalte, wie so ein Finale. Und das kannst du ja nicht immer selber als Speaker oder Speakerin steuern. Deswegen im Prinzip kann das jeder und jede. Dass es dir im Leben mal so passiert, ist eher selten, würde ich sagen. Mhm. Natürlich, Standing Ovations, das ist Daily Bread. Ja, das kann man immer mal hinkriegen.
Ja. Jetzt haben wir ja viel über Speaker, Coaches und so weiter geredet, ja, aber du betreust ja ganz, also ganz viel von deinem Business sind ja gar nicht mal Speaker, sondern wirklich Führungskräfte, CEOs, irgendwelche Manager, die vor Menschen Präsentationen halten müssen. Warum würdest du sagen, ist das so ein wichtiges, also ich weiß ja, dass du sagst, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die wir heute brauchen in der Führung. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig? Weil ich sag mal blöd, wenn ich jetzt hier bei Persolog, ne, wir haben knapp 40 Mitarbeiter, so, und wenn ich mich da hinstelle, ob ich jetzt das oder das erzähle, könnte man jetzt sagen, ist eigentlich relativ egal, es hören nur 40 Leute, so viel bewegt sich dadurch nicht. Und trotzdem sagst du ja, es ist super wichtig, dass ich eben auch da ganz gezielt, du sagst ja strategisch, kommuniziere. Warum ist das so wichtig?
Gute Frage. Also ich ja immer zitiere, der Peter Drucker, der Urvater der Führung, hat da auch wieder im Podcast gesagt, Peter Drucker hat sich ja zum ersten Mal wissenschaftlich mit Führung auseinandergesetzt. Ne? Und Peter Drucker, wir zwei wissen es eigentlich Österreicher, wir könnten auch sagen Peter Drucker. Und der hat schon gesagt, eine Führungsperson wird erst wirksam durch Kommunikation. Was meint er? Naja, du in deiner kleinen Bubble machst dir irgendwelche Ideen, machst irgendwelche Strategien und wenn es dann machst, vielleicht auch nur für dich, dann musst du ja in Kommunikation treten, mit deinem Team vielleicht, mit deinem Umfeld oder vielleicht eben auch mit Mitarbeitenden oder der Weltöffentlichkeit oder mit Wählern oder whatever. Das heißt also, eine Führungsperson wird wirksam durch Kommunikation und zugespitzt könnte man also sagen, den Satz benutze ich ja immer, das ist einer von mir, dass es für die meisten Führungspersonen gilt, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Weil auch die Strategie ist ja in einem Meeting durch Kommunikation entwickelt. Ne? Das ist eigentlich das Handwerkszeug, könnte man sagen, einer Führungsperson ist Kommunikation. Und es ist eben insbesondere so nach oben gespült worden, denn je kooperativer wir zusammenarbeiten, desto mehr musst du halt kommunizieren. Weißt du, also wenn du in einem hierarchischen Land lebst oder autoritärem Land und sagst, es geht da lang, sondern ich erschieße dich, dann brauchst du nicht viel sagen. Funktioniert. Wie gut ist eine andere Frage, ja? Aber wenn eben Leute Beteiligung wollen, gerade auch eben sehr gut ausgebildete Wissensarbeiter, wollen ja eigentlich mitgenommen werden, ne? Also wenn du das Potenzial von diesen Menschen willst, dann darfst du sie auch möglichst inspirieren, vielleicht auch mal motivieren weil für die Führung müssen immer die höchsten Standards dienen. Das ist wie auch beim Militär, weißt du, wenn der, sagen wir mal, eine Führungsperson im Felde mit 8 Soldaten oder Soldatinnen an der Seite, wenn der oder die einknickt, ja, das ist halt nicht gut. Der muss auch mal motivieren können, weißt du? Also, und es geht halt über Kommunikation. Ne? Also eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Natürlich der Elektriker oder die Elektrikerin, die vielleicht 2 Angestellte hat und selber am Tag 5 Stunden schraubt, die schraubt auch noch. Ja, aber wer schraubt in den Konzernen oder selbst schon beim Mittelständler? Ne? Das macht ja keiner oder wenige.
Nee, die machen dann vielleicht irgendwelche operativen Projekte. Das erlebe ich schon viel, ja, dass die auch selber aktiv mitarbeiten. Das ist auch eines der großen Probleme, die wir aktuell haben, dass einfach alle voll sind mit Arbeit und verschiedensten Sachen. Aber trotzdem, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, jetzt, wenn wir jetzt an eine klassische Führungskraft denken, ja, jetzt nicht nur an den High-Manager, sondern an eine Führungskraft, die vielleicht ein Team mit 10 Leuten hat, 20 Leuten und dann eben Team-Meetings moderiert. Was ist denn da wichtig in der Kommunikation, damit eben Inspiration und Motivation, was du ja gerade gesagt hast, was entstehen soll, tatsächlich auch entsteht?
Also meine Erfahrung ist, dass tatsächlich die Unterstellung, dass Führungspersonen irgendwie schlechte Werte hätten oder sowas, das ganz, ganz selten zutrifft. Ganz, ganz selten. Es ist meistens aus meiner Sicht eine Unbewusstheit. Unbewusstheit darüber, wie wichtig Kommunikation ist und Unbewusstheit darüber, wie geht eigentlich gute Führungskommunikation. Weißt du, das sind diese beiden Dinge, denen ich eigentlich immer begegne. Ich habe also bei Public Speaking war ich wahrscheinlich der erste Speaker Coach in Europa, aber Führungskommunikation habe ich ja auch, wann war das, vor 2008 als Seminar. Das gab es nur bei mir, Führungskommunikation. Ja. Das kam dann so auf, das Bewusstheit, dass das so wichtig ist, Kommunikation für Führungspersonen. Und das Hauptproblem, was du jetzt gerade ansprichst, oder was ist das Hauptproblem aus meiner Sicht? Naja, eine Führungsperson hat 2 Dinge, auf die man sich fokussieren sollte. Die Aufgabe und die Menschen. Und das kann einen natürlich zerreißen. Ne? Das heißt also, sagen wir mal, die Sachebene und die Beziehungsebene, vereinfacht gesagt. Mhm. Wir wissen aus der Kommunikationstheorie, und da gibt es nichts dran zu rütteln, die Beziehungsebene bestimmt aber immer den Inhaltsaspekt. Immer. Selbst Kriege ist ja eine Störung auf der Beziehungsebene. Ne? Also wenn 2 von diesen narzisstischen Führern sich gut verstehen, gibt es keinen Krieg. Ja? Sie verstehen sich gut? Kein Krieg. Ja? Da handeln sie irgendeinen Deal aus oder sowas. Ja? Das heißt also, hier kann man gut sehen, dass das Problem häufig ist, dass wir halt Störungen in Unternehmen erzeugen, weil wir nicht wach genug sind für die Beziehungsebene. Ist bei Speaking auch so. Ich sage ja häufig den Satz, die Qualität der Beziehungsebene, die du herstellen kannst zum Publikum, ist die Qualität deiner Keynote. Ist immer so, sage ich gerne nochmal. Die Qualität der Beziehungsebene, die du herstellen kannst zum Publikum, ist die Qualität deiner Keynote. Warum? Du kannst noch so gute Inhalte haben. Du kannst, was weiß ich, Nobelpreisträger sein, ein Professor, Doktor oder Professorin. Ja? Wenn du es nicht schaffst, das rüberzubringen, dich zu verbinden mit dem Menschen, dann kommt es wahrscheinlich nicht an. Es gibt eine Ausnahme und die Ausnahme nennt man eben Krisenkommunikation. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also ich aber sage mein Beispiel, wenn hier ein Feuerwehrmann reinrennt und uns anschreit, raus, es brennt, würden wir beide nicht sagen, hey, wie redest du mit mir? Ja. Da ist uns die Beziehungsebene, tritt in den Hintergrund, weil, obwohl sie auch da ist, weil wir müssen raus. Die Sachebene kommt mehr in den Vordergrund. Aber die Beziehung, wenn man genauer schaut, ist die Beziehungsebene auch da. Weil wir überprüfen, ist der glaubwürdig, ist der nicht glaubwürdig. Also es kommt schon zu diesem Rapport. Ne? Denk nochmal an Stimmigkeit, Authentizität, gelungener Adressatenbezug in einem Kontext. Kontext, es brennt, erlaubt eben eine andere Ansprache. Ne? Aber letztendlich bleibt es immer dabei, die Beziehungsebene bestimmt immer den Inhaltsaspekt.
Das heißt, du sagst im Prinzip, wenn ich die Beziehungen wirklich gut im Griff habe, das heißt manchmal vielleicht auch, ich sage immer, überkommuniziere. Also es gibt manche Themen, da habe ich das Gefühl, ich habe das schon 30 Mal kommuniziert und ich soll trotzdem nochmal kommunizieren, weil es immer noch nicht ankam oder so. Ne? Und wenn ich dadurch eben sicherstelle, dass die Beziehungsebene gut ist, ne, sei das jetzt irgendwie wertschätzende Worte oder sonst was, dass dann die Sachebene automatisch besser funktioniert.
Natürlich. Und natürlich kann es auch sein, dass du eben, und deswegen sage ich, es ist eben beides eine Herausforderung, Sach- und Beziehungsebene, kann natürlich sein, dass du dich dann so auf die Beziehungsebene fokussierst, dass du eigentlich das Ziel der Organisation aus dem Augen verlierst. Das ist auch problematisch, ne? Nur Ziele geben Klarheit. Nur Ziele geben Klarheit. Also wenn jetzt jemand bei mir im Seminar war, Führungskommunikation, hat gelernt vielleicht, was weiß ich, mit Konflikten gut umzugehen. Es geht nicht darum, dass dann die oder der durchs Unternehmen rennt und guckt, wo sind Konflikte? Ich will Konflikte heute lösen. Das ist meine Aufgabe als Führungsperson. Nein. Nur wenn diese Konflikte eben die Ziele der Organisation aus deiner Sicht betreffen, dann musst du rein. Ja, weil wenn die Stimmung schlecht ist und die streiten sich und schreien rum und alle gucken hoch und können sich nicht mehr konzentrieren, dann ist es natürlich deine Aufgabe, dahin zu gehen, ist ganz klar. Aber Ziele geben Klarheit, das muss man auch noch dazu sagen. Ja,
ja, das ist interessant, weil aus meiner Sicht ist ja Konfliktkompetenz eigentlich eine der wichtigsten Kompetenzen, die wir in der Führung überhaupt brauchen. Und viele Führungskräfte tun sich ja extrem schwer, in Konflikte reinzugehen oder Konflikte aufzumachen, sondern haben oft eher so ein Vermeidungsverhalten.
Ja. Und natürlich also, jetzt in der Zeit, ich meine Change Communication.
Ja, ne? Absolut.
Ja, ich mache da morgen ein Posting zu auf LinkedIn, weil es gab wieder so eine Studie über interne Kommunikation. Was sind da diese neuen Dinge, die jetzt nach oben kommen? Es waren 5 Punkte genannt. Es geht immer um KI oder Technologie. Aber dicker Daumen, das Wichtigste ist, dass Führungspersonen Change Communication können, weil alle Organisationen permanent im Change sind oder fast alle Organisationen. Ja. Also musst du als Führungsperson dich damit auskennen. Und in dem Seminar Führungskommunikation, letzte Woche in Berlin, mache ich immer dann am zweiten Tag, das sage ich dir, was ich noch nicht gepostet habe, Geheimnis, am zweiten Tag immer, wenn wir alle kognitionspsychologischen Prinzipien durchgegangen sind, sage ich, okay, jetzt kommt die Realität. Jetzt einfach mal Change Communication machen. Und dann frage ich, wer von Ihnen, und wir kennen uns ja dann an dem Moment schon, na, meistens duzen wir uns dann schon, wer von euch will wirklich was in seinem Leben grundlegend ändern? Und dann gehen so die Arme hoch, manche wollen weniger trinken, weniger essen, selten gibt es auch noch eine Raucher oder eine Raucherin und letzte Woche gab es einen Raucher. Ja, und das ist immer dankbar, weil dann kann man Change Communication machen. Dann sage ich, okay, dann komm noch mal nach vorne. Und dann kam man nach vorne und dann konnten wir genau jetzt diese Prinzipien gemeinsam durchgehen. Und ich schwöre, kein Witz, ja, er hat nachher aufgehört zu rauchen. Ja. Und wie
was hat er dann gemacht? Was hat er dann gemacht? Also er musste dann
mal... Also vereinfacht gesagt ist die häufigste Storyline in der Führungskommunikation, so geht auch gutes Feedback, so geht Konflikte ansprechen, so geht Kritik konstruktiv und so weiter und so fort, ist letztendlich Kopf, Herz, Hände, Beine. Was heißt das? Kopf heißt, understand and appreciate their world. Also das heißt, den Menschen zu verstehen, warum tut er das? Da geht es also um Glaubenssätze und Bedürfnisse. Das heißt, um es mal ganz konkret zu machen, ich frage also, die erste Frage ist, warum rauchst du?
Und jetzt du leitest die Kommunikation. Das war mir jetzt gerade eben gesagt. Er redet sozusagen mit dir. Also du bist Führungskraft und er ist Mitarbeiter quasi, mehr oder weniger. Genau.
Ja, jetzt das wäre im therapeutischen Bereich natürlich, ne? Aber es ist so eine Art Coaching und ich sage jetzt, okay, jetzt gehen wir mal die Faktoren durch, nehmen wir mal diese Storyline. Die erste ist also Understand and Appreciate the World. Okay, dann frage ich die Frage, warum rauchst du? Und es beginnt eher eine Geschichte, beginnt er zu erzählen. Das heißt, wir erzählen uns also Geschichten, dann sage ich, ach, guck mal, Storytelling, ja. Zweiter Faktor, Glaubenssätze transportiert, ach guck mal, die auf Bedürfnisse zielen. Und dann benennen wir diese Bedürfnisse, beim Rauchen ist es meistens eben Bedeutsamkeit, also Autonomie, Raum für sich, ja, ich will auch toll sein, beginnt bei häufig in der Pubertät, bei ihm war es auch so. Dann kommt eben, ich will dazugehören zur Gruppe, ne, also diese soziale, also Bindung, man kann es auch anders nennen, Zugehörigkeit. Dann ist es eine tiefe Gewohnheit, ja, eine Gewohnheit, tausendfach konditioniert, gibt einfach Sicherheit. Ja. Und dann ist vielleicht häufig noch Abwechslung mit drin, weil ich kann mal kurz runtergehen vor mein Büro und da stehen und was rauchen. Und wenn dann halt so viele Bedürfnisse durch bestimmte Glaubenssätze angesteuert werden, dann ist es eine tief sitzende psychologische Gewohnheit. Aber es ist eben nicht auf körperlicher Ebene ganz tief verankert. Der Körper schreit ja in Wirklichkeit beim Rauchen. Der macht ja, was machst du da? Ja. Das heißt, es gibt eine gewisse Abhängigkeit, aber die geht in der Regel, geht die 24 Stunden bei einem oder vielleicht ein bisschen länger, aber ist gar nicht so schlimm in der Regel. Also der erste Punkt ist also understand and appreciate the world. Das war jetzt gerade, was ich gesagt habe. Dann find leverage. Also wir tun alles aufgrund von Emotionen. Also es reicht nicht nur das Verständnis, sondern ich suche dann durch Fragen danach, was wäre ein großer emotionaler Hebel, warum er aufhören will. Ja? Und er hat Richtung Gesundheit die Fragen, die hat er so ein bisschen gesagt, ja, wäre ganz nett, da hat man schon gemerkt, wir alle haben gemerkt, das ist ihm nicht so wichtig. Was dann überraschenderweise bei rauskam, und das wussten wir vorher nicht, er hat relativ spät noch zwei kleine Kinder bekommen. Und die sind noch richtig klein. Und da hat man gemerkt, dass er eben emotional berührt war und keinen Bock hatte, jetzt in den nächsten 10 Jahren irgendwie weggehen zu müssen oder schwer krank zu werden. Das fand er nicht gut. Das heißt also, es ist einfach Coaching, dann Fragen in diese Richtung. Ne? Zweiter Punkt, das Herz. Und dann das dritte ist dann eben die Hände. Was machen wir jetzt? Und der Klassiker beim Rauchen ist, und das fällt denen in der Regel dann eben ein, den Menschen, die sagen, ja, okay, ich müsste jetzt meine Zigaretten holen und wegwerfen. Dann sag ich, mach doch. Dann gehen sie halt zum Platz, holen ihre Zigaretten, sagen, komm, sag ich vielleicht noch, komm, zerreiß ja auch noch, dass du nachher nicht nehmen kannst. Ja, zack.
Das hast du eigentlich rausgeholt, ja.
Genau. Ja, und dann ist eben das dritte nochmal klar zu machen, related to a higher purpose. Also was ist der wirkliche hohe Purpose, das, warum er es tut? Bei ihm war es klar und einfach, es ist seine Familie. Es ist seine Familie, Punkt. Ja. Und dann kann man nochmal so Nachhaltigkeitsprophylaxe machen, das habe ich ihm auch gemacht, dass sich jemand von den Führungspersonen, mit dem er sich gut versteht, dass er da so ein bisschen sagt, wo er gerade immer steht. Und ganz am Schluss habe ich auch noch was gemacht, und zwar, das ist alles Kommunikation, ne? Da habe ich gemacht, wir Menschen identifizieren uns ja gern mit Vorstellungen. Ne? Allein schon die eigene Identität ist eine Vorstellung. Wir wissen ja in Wirklichkeit nicht, wer wir sind. Können wir gerne noch mehr sagen dazu. Klar, es gibt äußere Beschreibungen. Ich bin so und so alt, ich habe so und so viele Kinder und so, aber es sind nur äußere Beschreibungen. In der Tiefe wissen wir nicht, wer wir sind. Aber wir lieben Identität, wie zum Beispiel mir, ich bin Surfer oder so. Oder ich bin Wassersportler. Dann fühle ich mich mal toll, wenn ich sage, komm ja vom Bodensee. Ne? Das habe ich gedacht, okay, das nutzen wir jetzt mal, dieses Wissen, weil das haben wir ja auch schon besprochen. Also würde ich jetzt sagen, würde ich nicht sagen, ich rauche nicht mehr, sondern ich schlage dir vor zu sagen, dass du ab jetzt sagst, ich bin nicht Raucher. Dann kommt noch die Kraft.
Die identitätsbasierte Gewohnheitsveränderung ist das im Prinzip,
genau.
Ne?
Genau. Ja, es kommt noch die Idee. Ja, und er hat mir dann auch, machen ja ganz viele, dass sie mir dann eine WhatsApp schreiben oder auf Signal schreiben. Und auch er ist nach wie vor dabei. Vor kurzem hat auch übrigens eine, sie ist auch Speakerin, aber sie ist eigentlich Managerin aus dem Pharmabereich. Ihr Mann, den habe ich, weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren auch dahin geführt in diesem Seminar und hat sie mir aufgeschrieben, ja, er ist immer noch Nichtraucher. Also es hat eine große Nachhaltigkeit auch. Und zurück, warum mache ich das? Um zu zeigen, wie eigentlich Change Communication geht. Understand and appreciate the world. Wenn du die Mitarbeiter abwertest und willst sie mitnehmen, geht nicht. Wenn du aufhören willst mit irgendwas, rauche, overeating und strafst dich dafür, ich bin ein schlechter Mensch, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du dann dagegen selber rebellierst. Du sagst, ach, scheißegal. Ja? Also eben understand and appreciate. Ja? Also tu es wertschätzen.
Ja, eine meiner Lieblingsautorinnen, die Kelly McGonigal, das ist eine Stanford-Psychologin, ich weiß nicht, ob du die kennst, könnte dir ja gefallen, die macht ja Forscht über Willenskraft und die hat genau diesen Effekt tatsächlich untersucht. Also was passiert denn, wenn ich hart mit mir selber umgehe, wenn ich gegen etwas verstoßen habe, was ich mir eigentlich identitätsbasiert vorgenommen habe? Und die Wahrscheinlichkeit, beim nächsten Mal zu scheitern, war quasi doppelt so hoch im Vergleich dazu, wenn ich weich mit mir umgehe. Und das fand ich, also das habe ich vor Jahren schon gelesen, diese Studien, das fand ich so unfassbar krass, weil wir ja schon dazu tendieren, mit uns selber immer hart umzugehen. Jetzt hast du es wieder nicht auf die Kette gekriegt. Und wir denken ja auch immer, das ist so normal, dass, also so normal, dass wir es nicht hinkriegen und alle anderen kriegen es hin, was ja gar nicht stimmt, sondern andere haben halt andere Themen. Aber jeder hat irgendwelche Themen und Scheitern ist ja immer menschlich, egal auf welchem Level ich bin.
Absolut. Und was ich eben so krass finde jetzt nochmal, fällt mir gerade an der Ecke ein, also ich bin am Bodensee in Konstanz, wie du ja weißt, neben Bauernhof groß geworden, wirklich Bullabü. Diese ganzen Identitätssachen haben, natürlich war das auch da, aber als Kind und junge Erwachsene gar nicht so die Rolle gespielt, sondern wir waren im Flow, wir haben gesagt, wir haben Dinge gemacht. Und wenn man mich fragte, was willst du mal werden, habe ich grob in großen Augen gesagt, ich bin doch schon jemand. Ja? Oder das andere war, das weiß ich, es ist wirklich wahr, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber da war ich schon relativ alt, vielleicht 15, 16, da ging es auch, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie? Weil ich dachte, man lebt halt, weißt du so. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in diesen wenigen Jahren, ich muss zugeben, es sind schon mehrere Jahrzehnte, ich bin schon ein bisschen älter, ja. In diesen vielen Jahrzehnten also hat sich doch das extremst verändert, wie stark dieser Identitätsdruck zugenommen hat in der Gesellschaft und auch in den Schulen. Ich finde es wirklich unfassbar. Ne? Also wie die Kinder heute schon leiden und die Jugendlichen und was sollen sie werden und bababa. Und ich denke, mein Gott.
Ja, du hast ja zwei Jugendliche, ne? Die wahrscheinlich in der Phase gerade drin sind. Meine sind noch ein bisschen zu klein dafür.
Ja, natürlich. Ja, ja klar, aber wir stecken sie halt rein. Und ich glaube, die Sache ist die, weil wir aus Konzepten heraus immer als Eltern, ganz oft in der Regel, die Kinder müssen immer etwas tun. Die müssen jetzt schnell in die Kita, die müssen jetzt sich schnell Zähne putzen, die müssen jetzt das, dann müssen sie was essen und dann müssen sie das. Und die müssen immer was tun. Statt einfach sein zu dürfen, statt einfach sein zu dürfen.
Also jetzt hineinzuleben.
Ja.
Einfach nicht zu wissen, was kommt.
Ja, einfach sein zu dürfen. Und ich glaube, das Größte, was wir unseren Kindern geben können, und ich habe lange gebraucht, das zu verstehen, aber aus meiner Sicht, das Größte, was wir ihnen geben können, ist wirklich der Raum sein, dass sie sein können. Mhm. Ja, und wie entsteht dieser Raum? Ja, indem du einfach wahrnimmst, sie anschaust, zuhörst, vielleicht auch nur auf dem Bänkchen sitzt und sie spielen. Aber dieser therapeutische Raum geradezu entsteht durch Wahrnehmung. Wie bei uns selber ja auch. Wenn wir meditieren und so, schaffen wir den Raum für uns selber. Ja, alle Probleme entstehen im begrifflichen Denken. Deswegen raus aus dem begrifflichen Denken, raus aus den Konzepten, rein in den Körper und das ist immer die Wahrnehmung.
Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen, die auch andere Dinge noch über Kommunikation erzählen. Was ist denn so das größte Missverständnis oder ein großes Missverständnis, was dir vielleicht auch in deinen Seminaren begegnet, dass Menschen über Kommunikation lernen, aber vielleicht gar nicht stimmt oder nicht, heute nicht mehr passt?
Also, was immer noch ein Missverständnis ist, ist zum Beispiel, dass viele denken, dass die Ich-Botschaft. Und die Ich-Botschaft meint ja aus der Kommunikationspsychologie, meint die ja, dass du die Dinge aus deiner Perspektive deutlich machst, weil es ist immer subjektiv und weil subjektiv ist es selektiv und weil selektiv ist, können wir durch Sprache nicht die Wahrheit ergreifen. Ja? Das heißt also, das meint eigentlich die Ich-Botschaft und dass sie eben konkret ist, dass du eben nicht verallgemeinerst. Ja? Also nur Botschaft plus Verallgemeinerung, wie du Spinner, wäre halt keine, führt halt wahrscheinlich zum Konflikt oder so, ja. Oder die Beziehungsebene ist so gut und so tief, dass es nichts macht, wie bei sehr guten Freunden, ja. Ja. Aber zurück, das Missverständnis ist immer noch, dass die Ich-Botschaft irgendwie weich wäre oder sowas. Nein, sie ist nicht weich oder irgend sowas, die Ich-Botschaft ist einfach sachlich. Weil wenn du über den anderen sprichst mit einer Verallgemeinerung, bist du unsachlich. Wenn du aus deiner Perspektive einen Gedanken, eine Wahrnehmung schilderst, bist du sachlich. Die Ich-Botschaft ist einfach sachlich. Und die kann auch hart sein, wenn du sagst als Führungsperson, ich bin der anderer Meinung. Mhm. Das ist eine klare Aussage. Du kannst ja auch mal sogenannte Potenzkommunikation in bestimmten Situationen machen. Kannst sagen, okay, ich trage hier die Verantwortung. Tut mir leid, ich muss das so machen, wie ich das für richtig halte. Ich bin da anderer Meinung. Weißt du so, du lässt dem anderen den Raum, auch wenn du eigentlich in dem Augenblick knallhart entscheidest, vielleicht sogar ohne Begründung, Potenzkommunikation, warum du es so oder so machst. Ja? Also zurück, die Ich-Botschaft ist sachlich und nicht nur irgendwie weich. Das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis noch. Ja.
Ja, das
Man muss
ist ein
auch
guter
nicht,
Punkt, finde ich.
ja. Man muss auch nicht bei der Ich-Botschaft immer Ich sagen. Ja. Aus meiner Sicht ist ja auch eine Ich-Botschaft.
Wie siehst du denn das ganze Thema Emotionen in der Führung? Weil, also, ne, bin zum Führungsbild aufgewachsen, wenn man so will. Emotionen haben erstmal gar nichts zu suchen, sondern wir sind einfach schön professionell und ganz souverän. Und für mich war das so ein ganz großer Change, das Thema Emotionen mit in die Führung reinzunehmen. Wie wichtig ist das für das Thema Kommunikation?
Ja, extrem wichtig. Ne? Also die alten Griechen und so, weißt du ja auch, ist ja auch mein Buch aufgebaut, Logos, Pathos, Ethos. Die alten Griechen wussten schon, okay, die Klarheit auf der Sachebene ist entscheidend, Logos. Ja? Klare Botschaften, wir gewinnen auf Botschaftsebene und so weiter. Und dann kommt aber schon Pathos. Also eben in meinem Buch, da geht es eben um die Emotion. Warum? Weil Menschen zu überzeugen heißt, sie emotional zu gewinnen, wie beim Rauchen eben auch vorher. Muss den emotionalen Hebel finden. Wenn einer oder eine extrem, wie man sagen, ja, ich habe da nichts mit Emotionen und so, aber wir wissen halt aus der Psychologie, fast alle Entscheidungen, letztendlich jede, ist im letzten, ganz zu Ende immer eine emotionale Entscheidung. Weil du kannst auch die Daten so oder so oder so oder so die Entscheidung treffen. Also letztendlich ist es immer eine emotionale Entscheidung und die Emotion oder sagen wir mal, dieses Gefühl ist ja auch die Lebensenergie. Weißt du, also wenn du keine Emotion oder Gefühl, wir gehen jetzt mal ein bisschen offener mit diesen Begriffen um, wenn du es nicht mehr hast, dann hast du eine schwerste Depression und kannst nicht mehr leben. Ohne Gefühle bist du tot. Bist du emotional, wenn du emotional tot bist, hast du keinen Antrieb mehr, denn die Emotion ist ja die Tragefläche des Tuns. Die Tragefläche des Tuns bei dir, bei deinen Kindern, bei deinen Mitarbeitenden. Ja? Das heißt also, die gehören unbedingt rein. Natürlich gibt es da Probleme, logisch. Dass man sich wegreißen lassen kann von der Emotion. Und dann denkt man, dann ist eine Strategie, dann lieber weniger Emotion. Nein, da würde ich sagen, Emotion ist super, aber eben auch die Rationalität darf gerne dazukommen. Und wo das entsteht, entsteht eigentlich Weisheit.
Ich glaube, bei vielen Führungskräften ist es ja so, also zumindest erlebe ich das so, dass viele haben ja schon ein bisschen ein Thema mit der Impulskontrolle, ne? Also sind tendenziell einfach auch, kommt aus der Persönlichkeitsdynamik, tendenziell ein bisschen schnell, ein bisschen vielleicht auch harscher im Ton, als vielleicht Mitarbeitende das tendenziell wären. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Die erlebe ich oft im Resilienztraining, weil wir trainieren dann, okay, wie kannst du die Impulskontrolle besser in den Griff kriegen? Weil das Problem ist ja, wenn ich immer zu schnell bin und die anderen überfahre, dann habe ich natürlich auf Dauer ein riesengroßes Problem, weil ich mir alles, was ich vielleicht in einem Jahr an guter Kommunikation, Strategie und Bindung und Beziehung aufgebaut habe, mache ich ja in einer Aktion kaputt. Ja? Und das ist ja ein riesengroßes Problem für viele Führungskräfte. Also was empfiehlst du solchen Führungskräften, die sagen, ich habe da so ein bisschen ein Thema damit, dass ich einfach zu schnell reagiere?
Weisheit. Und ich kenne ja zum Beispiel so ein Persönlichkeitsmodell, ja, das ist sehr
Warte
praktikabel.
mal, lass mich überlegen.
Ja, genau. Und wenn du halt weißt, du bist rot, ne, also das ist ja nur wie alles ein Konzept, ein psychologisches, ja, aber eben hilfreich für den Alltag. Wenn du weißt, du bist rot, dann weißt du, du kannst wirklich auch Riesendinge erschaffen, weil du diese Energie hast. Du bist wie so ein Prometheus. Rote ist ja eigentlich der Prometheus. Ja? Und dann gibst du den Menschen auch noch das Feuer, gibst es weiter, diese Bewusstheit und so weiter. Ja, also wenn du es weißt, dann ist eben wichtig zu erlernen, würde ich sagen, also Persönlichkeitsentwicklung zu wissen, auf dem Höhepunkt deiner Emotion bist du nicht halt auf dem Höhepunkt deiner Klugheit.
Und
Und
was mache ich dann?
Abstand.
Abstand, ja.
Und der Exit ist immer im Leben Wahrnehmung. Also immer in die Wahrnehmung zu gehen. Oder das kann man auch durch Kommunikation machen, das wäre dann die Metakommunikation. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder, weiß keine Ahnung, oder was du dann sagst. Ne? Aber ja, das zu üben einfach. Und jetzt, wenn man sagt, ja, aber ich habe das schon so oft geübt und das passiert immer wieder, ja, das würde ich sagen. Ja, ich glaube, je häufiger du das wahrnimmst, desto größer ist dein Fortschritt. Also ich würde nicht das negativ denken, würde sagen, nein, je häufiger du das wahrnimmst, desto größer ist dein Fortschritt in der Selbsterkenntnis. Ne? Wie die alten Griechen sagten, erkenne dich selbst. Ja? Also du fährst im Auto, dann fährt der vor dir wieder so langsam. Es ist ja nicht zu glauben. Ja? Und der war gestern schon von mir, als ich ins Büro fahren wollte. Dann darfst du in die Wahrnehmung gehen und gucken, was jetzt gerade passiert. Ohne, understand and appreciate their world, ohne jetzt dich abzuwerten. Also sagen, ist ja interessant, was gerade passiert. Und allein zum Beispiel diese Kommunikation, in der Metakommunikation zu sagen, ist ja interessant, sofort hast du Abstand. Ist ja interessant. Und jetzt könntest du sagen, okay, aber das war jetzt die letzten 200 Male auch so, jeden Morgen. Sagst du, okay, ich habe es wieder entdeckt. Ja, alles gut. Weil dafür sind wir ja eigentlich da, dass wir uns weiterentwickeln in der Welt. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist der Sinn des Lebens, dann würde ich sagen Weiterentwicklung.
Weiterentwicklung. Ja, habe ich tatsächlich noch eine Liste gehabt, weil du vorhin darauf hingewiesen hast. Ich habe mir schon eine Notiz gemacht. Weiterentwicklung. Was heißt denn für dich, Frank Asmus, eigentlich Weiterentwicklung?
Für mich persönlich?
Ja.
Also ich habe ja, ich richte mich ja, wie du weißt, morgens ja immer aus. Ne? Also ob es auf die Bühne geht oder ein Speaker-Coaching oder strategische Kommunikation, Positionierungsworkshop, mache ich immer, dass ich morgens erstmal 10 Minuten hüpfe. Ne? Ohne Hemd noch, damit ich nicht durchschwitze. 10 Minuten im Hotelzimmer oder wo ich auch bin, hüpfe ich halt, damit ich die Vitalität in den Körper bekomme. Ne? Also das ist ja der größte Hebel zur Veränderung unserer Emotionen. Und dann gehe ich auf den zweiten Hebel, das ist der Fokus. Ne? Und da fokussiere ich mich eben durch meine Werte, die ich mir sage, durch die Mission, die ich mir sage, die ich mir selbst eben formuliert habe und wiederhole dann, bevor ich auf die Bühne gehe oder in einen Raum reinkomme, nochmal Growth and Contribution, also Wachstum und Beitrag leisten. Warum? Naja, weil wenn wir in Wachstum gehen, bewusst, dann öffnen wir uns wie die Kinder. Die wollen ja immer wachsen. Also das siehst du ja daran, dass die immer so vital sind und auf dich zukommen, dich anlächeln. Das siehst du aber auch bei Mitarbeitern, die sich weiterentwickeln wollen. Und damit machst du ja auch das Beste für die anderen. Gleichzeitig aber auch macht Wachstum halt glücklich. Wachstum macht glücklich. Und das Nächste macht auch glücklich, nämlich einen Beitrag für andere Menschen zu leisten, also Contribution. Deswegen sage ich mir, diese beiden Sachen sage ich mir also. Und ich glaube, dass eben auch in diesem Wachstum und im Verständnis, also sage ich es mal christlich, sich im anderen zu erkennen, ist die wahre Liebe. Sich im anderen zu erkennen... ist die wahre Liebe. Was heißt das? Zu verstehen, dass wir durch sprachliche Konzepte uns vom Allem immer trennen, ne, seit der kognitiven Revolution zunehmend, vor 70.000 Jahren, aber wir sind ja nicht getrennt. Und in dieser Contribution, in diesem Beitrag leisten, ist eben der Flow, ist die Erfahrung der Gemeinsamkeit. Ja? Und deswegen würde ich sagen, ja, deswegen sage ich mir Growth and Contribution, das hilft mir. Übrigens habe ich auch schon... Aber einen langen Tag schon hinter mir, ja, bevor ich hier reingesprungen bin, auch in den Podcast, habe ich gesagt, Growth and Contribution. Und du hast ja gesehen, bevor du auf Record gestellt hast, habe ich noch ein bisschen so vor mich hingehüpft.
Dreimal. Ja, das machst du immer. Das ist schon, also jedes Mal, wenn wir virtuell sprechen und wir nehmen irgendwas auf, sehe ich dich immer hüpfen.
Ja, genau. Einfach, um halt in die Vitalität zu kommen, ja, was der größte Hebel ist. Ja, ich glaube, Wachstum ist für mich der Sinn tatsächlich. Und so ist ja die ganze Evolution. Weißt du, wie ich manchmal auch sage, das Zebra hat nur so schnell laufen gelernt, weil der Löwe auch immer schneller wurde. Es gäbe kein Zebra ohne die Bedrohung von anderen Fleischfressern. Dann wird das Zebra irgendwie als Zellsumpf irgendwo in der Ecke liegen. Ja? Aber selbst da wird sich's weiterentwickeln. Also alles in der Evolution entwickelt sich immer weiter. Und wir Menschen sind nicht das Ende der Evolution. Ja? Ist ja auch interessant. Na, dass ich zum Beispiel ganz sachlich glaube, so wie die kognitive Revolution das begriffliche Denken in den Menschen gebracht hat, ne, dass wir aus der Allgemeinheit einen Begriff rausgezogen haben, wie zum Beispiel Feuer, ja, oder so, und dann immer komplizierter worden. Also was wir jetzt hier gerade machen mit Sprache ist ja unfassbar. Aber die Dark Side ist eben, dass wir uns damit identifizieren, dass wir denken, es wäre so, ja. Dass jemand denkt, ich brauche ein großes russisches Reich, Das ist ja nur eine Vorstellung, das ist ja nur eine Idee, aber für diese Idee opfere ich andere Menschen. Das ist eine Realität, das ist der Unterschied. Ja? Das ist die Falle der Zeit, würde ich sagen. Ja, also wir Menschen verlieren uns gerade im begrifflichen Denken. Und ich glaube, die Evolution des Menschen ist immer mehr zu verstehen, dass das begriffliche Denken eine tolle Sache ist, aber dass ich es nicht bin. Sein Werkzeug ist.
Ich meine, wir haben jetzt auch viel über Sprache gesprochen. Ne? Tatsächlich ja. Ist es ja auch bei der Kommunikation so, ich kann jetzt gerade die Zahlen nicht genau abrufen, aber wir haben ja noch nonverbale und paraverbale Kommunikation, die ja in der Summe deutlich wichtiger sind als tatsächlich das gesprochene Wort. Das würde mich noch interessieren. Weil jetzt Führung hat sich ja schon stark verändert in den letzten Jahren, bei mir zum Beispiel auch. Ne? Also es sind viele, viele Mitarbeitende sind zu Hause. Auch Speaking hat sich verändert. Also ich weiß nicht, wie viele Vorträge ich im letzten Jahr zum Beispiel komplett virtuell gemacht habe, manchmal mit Feedback, manchmal komplett feedbackloser Raum, das hast du ja wahrscheinlich auch häufig, ja? Du sitzt einfach da, redest mit einer Wand, also mit deiner eigenen Kamera, weißt nicht, was passiert, zieht keinen Chat, ziehst kein Gesicht, ziehst gar nichts, ja? Und das macht ja massiv was mit der Beziehungsebene. Also wie gehst du mit solchen Phänomenen um, wenn quasi eigentlich nur... Also, oder ja, du hast ja trotzdem noch dabei alle Kommunikation, aber du selber siehst weniger davon. Und warum ich das bringe als Beispiel für Führung, ist ja genauso bei digitaler oder virtueller Führung. Also wenn wir uns eben nur über Zoom sehen, geht ja ganz viel einfach auch vom Körper, Anspannung, die ich vielleicht sehe, ja, vielleicht irgendwie eine Haltung, die ich irgendwie sonst wahrnehmen würde, wenn sie im Raum ist. Es geht ja alles verloren.
Ja.
Was bedeutet das also, für Kommunikation?
Also das Erste ist natürlich, dass diese zum Beispiel berühmte Studie vom Rabian und so weiter, die wurde ja immer missverstanden. Ne? Also das ist natürlich nicht so, dass es nur um 7% Inhalt geht. Ja? Das ist natürlich nicht so.
Genau.
Das ist völlig missverstanden geworden. Es hängt vom Kontext ab, von vielen Dingen ab. Wie gesagt, wenn ich sage, was weiß ich, ein Verbrecher sagt, Hände hoch oder ich erschieße sie und keine Ahnung, du hörst schon sehr genau, was er gerade sagt, verstehst du? Mhm. Oder wie vorher mit Feuer, selbst wenn du Feuerwehrmann nicht siehst körperlich, hörst du die Stimme, überprüfst bei der Stimme auf Glaubwürdigkeit, das ist eben wichtig, auf Glaubwürdigkeit und nimmst den Inhalt und rennst. Ja, na, wie viel Prozent Inhalt, keine Ahnung, das kann man so oder so sagen, aber nochmal zurück, das spielt alles eine Riesenrolle. Es ist nur beim Körper so, ich war ja Schüler auch vom Semi Molchow, 4 Jahre auf dem Reinhardt-Seminar auf der Schauspielschule.
Stimmt.
Ja, genau, das ist natürlich, der Körper kann nicht lügen. Warum kann er nicht lügen? Weil er real ist. Ich kann jetzt sagen, ich habe auch so schöne blonden Haare wie du, ne? Ja. Das kann ich natürlich sagen, deswegen kann man auch mit sprachlicher Kommunikation so schön lügen, wie die Populisten gerade, aber man sieht es natürlich, ob ich die schönen langen Haare habe oder eben nicht. Ja, in dem Augenblick zumindest. Natürlich könnte ich da auch noch inszenatorisch mir irgendwelche Perücke aufsetzen und so weiter. Das brauche ich nicht zu Ende denken. Aber, das habe ich verloren. Warte mal. Ach ja, Semi Molchow, genau. Der Körper kann nicht lügen. Natürlich ist das so. Jetzt für den virtuellen Raum ist es so, wenn du geübt bist einigermaßen mit Public Speaking, dann hast du ein Gefühl zur Sache. Du hast ein Gefühl für das Publikum. Ich habe zum Beispiel für PwC einen Vortrag gehalten, das waren, wie heißen die nochmal, die sehr hohe Stufe da, gerade vergessen, wie man die nennt, egal. Da habe ich auch über eine Stunde Keynote gehalten, habe niemanden gesehen, auch nicht gesehen, niemanden gehört, völlige Stille. Aber natürlich hatte ich die Rede immer wieder schon gehalten. Und der Schlüssel, jetzt komme ich zum zweiten, ist dann, sich selbst zuzuhören. Also wieder die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung für sich selber auszufahren. Und du spürst, wann bin ich zu schnell? Oder du spürst, wann wird es langweilig? Ja? Wann muss es wieder mehr Vitalität sein? Du spürst, hier könnte ich leise werden. Du spürst, jetzt brauche ich wieder was Lautes. Oder gehe ich da lang oder gehe da lang? Das heißt, die Eigenwahrnehmung ist der Schlüssel im virtuellen Raum. Wenn du niemanden siehst oder hörst, was soll es auch anderes sein?
Also du meinst eben nicht nur zu überlegen, was sage ich jetzt, sondern ganz bewusst dir zuzuhören, was rede ich gerade eigentlich?
Genau, genau. Und natürlich kann es jetzt merkwürdig sein, manchmal, wenn man so in die Eigenwahrnehmung geht und tatsächlich kann es auch mal Verbildungen zur Folge haben, aber glaube ich jetzt eher nicht bei den Menschen da draußen, die gerade zuhören. Ich will ein Beispiel bringen, zum Beispiel in dem ersten Jahr in der Schauspielschule, da kommst du manchmal in die Kantine und siehst du womöglich irgendeine Schauspielerin oder einen Schauspielschüler, die gerade ihre Suppe löffelt, merkwürdig langsam, ja, so, also ein bisschen spooky. weil die oder der jetzt gerade in einem Kurs Selbstwahrnehmung in Variationen kennengelernt hat. Ja, wie löffelt der Mensch eine Suppe? Und wenn natürlich diese übersteigerte Selbstwahrnehmung dazu kommt, dann kann es zu Merkwürdigkeiten führen. Aber das meine ich natürlich im virtuellen Raum nicht. Ja, sondern ich meine wirklich einfach, du kannst es, weil du kannst dir selber zuhören. Du weißt, wenn du zu schnell bist, wenn du zu langsam bist und so weiter.
Mhm. Was ich noch gern thematisieren würde, das hängt für mich ein bisschen damit zusammen. Und das war nämlich eins meiner größten Learnings von dir. Also ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Also ich hatte einen Vortrag gehalten, den haben wir gemeinsam grob entwickelt. Ich habe den dann ein bisschen weiterentwickelt. Und also so ein klassisches 18-Minuten-Ding. Ich war damit so semi-zufrieden. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, du, pass auf, ich muss das Ding nochmal machen. Wir müssen es neu ausarbeiten, können wir uns nochmal treffen. Und dann hatten wir einen virtuellen Termin, so wie Jens. Und ich dachte eigentlich, wir bauen das ganze Ding jetzt um. Erinnerst du dich? Ja. Weil ich dachte, okay, war nicht gut genug. Ja, ich muss es nochmal nachjustieren, den Inhalt. Also quasi irgendwas anderes reinpacken, Dramaturgie verändern, Story verändern. Und da hast du zu mir gesagt, ich kann es jetzt nicht 1:1 wiedergeben, aber so Pi mal Daumen. Hey, du machst jetzt gar nichts am Inhalt. Du lässt den Inhalt und du übst jetzt die Inszenierung. Ja, trainierst nur die Inszenierung. Du lässt den Inhalt genauso, wie es ist. Ja. Und ich muss damals, ich war wirklich super skeptisch, wie du vielleicht noch weißt, ja, hast du mir dieses inwendige Training quasi beigebracht, wie ich das quasi abrufen kann oder anders trainiere. Und der Clou war ja, ich habe dann fast identisch das gleiche Ding nochmal gemacht. Ich habe es durch dieses inwendige Trainieren tatsächlich verändert, also einfach an manchen Stellen nachjustiert, nachgefeilt. Aber ich sag mal, 90% waren absolut identisch. Und der eine Vortrag war so, okay, lala, ja. Und beim nächsten habe ich Standing Ovations bekommen. Und ja, es waren die gleichen 18 Minuten. Und das gilt ja sicherlich nicht nur für Keynotes, sondern ja auch eben wieder für Teamkommunikation, für wenn ich irgendwo was präsentiere. Kannst du da nochmal so deine wichtigsten Tipps raushauen? Weil ich glaube, die meisten schrauben oder meisten machen es genauso wie ich, also arbeiten was aus und dann war es irgendwie nicht so ganz rund, dann gehe ich nochmal an meine Folien ran, nochmal meinen Content ran und probieren einfach dann den Inhalt zu schärfen, statt eben an Teil 2 anzusetzen.
Also in meiner Begrifflichkeit wäre das Performance oder eben Auftritt.
Performance, okay.
Genau, Performance. Denn,
also das kann auch sein, dass du Performance gesagt hast. Ne? Performance, also deswegen meinte ich, bin mir nicht sicher, was das Wort war.
Genau. Also denken wir nochmal an Theater oder Film. Es gibt das Stück, das wird geschrieben von Autorinnen oder Autoren, die Dramaturgie und so weiter. Da geht es also um die Botschaften, um die Argumentation, um deine Geschichten und so weiter und so fort. Und da viel Energie reinzustecken, ist deshalb gut, weil wenn du eine richtig tolle Rede hast, bist du sofort auf einem neuen Niveau. Auch deine Körpersprache öffnet sich automatisch, wenn du von was überzeugt bist und so weiter. Ne? Du sprichst eben mehr vom Herzen und du bist auch rational besser und so weiter. Und dann gibt es einen zweiten Faktor, das ist dann die Inszenierung. Das wären zum Beispiel die Slides. Ja, das ist das Bühnenbild, wenn man jetzt das überträgt. Da kann man auch viel machen, aber es ist eher so bei Product Launches oder so, spielen die eine größere Rolle. Ne? Also wenn der Vorstandsvorsitzende mit dem Fallschirm auf dem Dach der Halle landet und wird live gefilmt am Anfang der Veranstaltung, dann hast du die alle schon eingefangen durch einen inszenatorischen Aspekt. Ja? Da war Steve Jobs natürlich auch extrem gut. Ja? Und das Dritte ist dann die Performance. Als Rednerin oder Redner sind die beiden großen Bereiche die Dramaturgie, also deine Rede, und der dritte Bereich, die Performance deiner Rede. Ja? Und bei der Performance ist es so, man kann jetzt praktisch von außen üben. Ja? Also man kann jetzt einfach eine laute Probe machen und man kann Coaching sozusagen. Und das andere ist, und das haben wir eben auf der Schauspielschule entdecken dürfen über 10 Jahre, das ist eigentlich entstanden dadurch, wenn Schauspielerinnen oder Schauspielschüler nicht so frei waren in der Emotion. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, mach das jetzt mal in 3 Stufen. Lern mal den Text, das solltest du übrigens als Rednerin nicht machen, den Text lernen. Also lern mal den Text und halte diese Rede nur inwendig. Also setze dich auf den Stuhl, schließe die Augen und halte diese Rede. Und das Wunder ist, wenn man das eine Weile macht, man erfährt diese Rede immer wieder aufs Neue, weil sich nichts fest bilden kann. Also diese inwendige Arbeit, in dieser mentalen Arbeit, ist es jedes Mal anders. Wenn du zum Beispiel laut sprichst, dann merkt sich der Körper ist genial, merkt sich die Klänge. Das kennen wir auch von ein paar Speakern zum Beispiel, von Top-Speakern, die an bestimmten Dingen immer gleich klingen. Da ist der Klang gelernt und es ist nicht mehr wirklich in dem Augenblick vom Herzen her. Also zurück, wenn du inwendig deine Rede hältst mit geschlossenen Augen auf dem Stuhl, ist sie jedes Mal anders. Und wozu führt es? Dass sich die Emotionen auch extrem aufbauen. Ja? Du wirst viel reicher, das wird variationsreicher alles. Ja? Es geht mehr hoch, es geht mehr runter, es ist langsam, es ist schnell und so weiter. Und wenn es dann hältst, also aufstehst zum Stuhl und die Augen wieder öffnest und auch laut hältst, bist du sofort auf einem anderen Niveau. Das ist wirklich das Power-Tool, ja, was Weltklasse-Pianisten ja auch nutzen. Ja, oder auch
spielen dann trocken oder wie?
Ja, die einfach im Flugzeug sitzen, die Augen schließen und ihr Stück spielen. Mhm. Oder, und du merkst immer, ist es die erste oder zweite Stufe? Wenn die Lunge dazu kommt, ist es die zweite. Ne? Also wenn er nur so da sitzt, dann geht das nur inwendig durch. Wenn er so macht, also jetzt übertreibe ich, ja, das wird er wahrscheinlich im Flugzeug nicht machen, aber wenn er die Lunge dazu, dann lebt er es innerlich. Ja? Und die dritte Stufe wäre, und das sieht man eben auch beim Greater Festival, zumindest bei den Leute, mit denen ich gearbeitet habe, dass man auch bevor es losgeht, schon mal auf die Bühne gehen kann, wenn gerade die Leute reinkommen oder so und die erst den Anfang zum Beispiel macht, inwendig, aber sich schon mal dazu bewegt. Wozu führt das? Dann ist jetzt sehr speziell, dann wird die Wahrnehmung für das Körperliche sehr groß und du entlarvst bei dir selber, wo du so Künstlichkeiten hast mit dem Körper. Es wird also auch da authentischer. Also du brauchst keinen Coach, du brauchst keine Coachin, wenn du die inwendige Arbeit kannst.
Wenn du jetzt unterm Strich, heißt ja unser Podcast, mal zusammenfassen müsstest, was ist denn für dich eigentlich der Schlüssel für authentische Kommunikation? Wie würdest du das beantworten?
Hingabe.
Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen?
Ja, weil es ist so, eben seit der kognitiven Revolution, man könnte sagen, diese Identifikation mit Vorstellungen ist ja das Ego. Ja? Das nennen wir Ego. Ja? Ich will so sein, auch in der Identität ist ja das Ego. Und wenn du eben vital bist und dich dem anderen oder der anderen oder einem Publikum hingibst, wirst du frei von der Ich-Bezogenheit. Das ist also so ein Satz von mir, auch schon zitiert, aber die Hingabe an andere Menschen befreit dich aus deiner Ich-Bezogenheit. Ja? Deswegen sage ich mir ja auch Contribution, Beitrag leisten. Ja? Also ich gehe auf die Bühne, vergesse mich, weil ich weiß eh nicht, wer ich bin, und versuche so gut ich kann zu geben. Hingabe befreit uns aus der Ich-Bezogenheit.
Das ist ein wunderschöner Abschluss, finde ich. Vielen, vielen Dank, Frank, für die ganzen Impulse, Ideen, Einblicke und ich finde auch, das erlebe ich jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, einfach unfassbar viele Weisheiten, die auch bei mir hängen bleiben. Zumindest zum Teil. Bei anderen Sachen musst du mal wiederholen. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir für die Einladung. Freut mich.